Hallo, guten Tag. So, ich muss mich einfach kurz einrichten und dann geht's sofort los. Vielen Dank. Ihr könnt ja schon mal eure Nachbarn kurz begrüßen. Sag mal kurz Hallo, nach rechts, nach links, damit es nicht so eine peinliche Stille ist hier, das wollen wir nicht. Gut. So, jetzt dürft ihr ruhig sein. Jetzt reicht's. Ihr Lieben, heute wird's richtig persönlich. Ich habe den letzten Teil von unserer Serie Look Up und ich habe, meine heutige Predigt steht unter dem Namen Look Up selbst im Leid. Das ist jetzt nicht der leichteste Part für mich, aber ich möchte dich einladen, dein Herz wirklich dafür zu öffnen. Was Gott vielleicht heute sprechen möchte, was er tun möchte. Jeder hier von uns hat Leid in seinem Leben erlebt oder geht durch eine Zeit von Leid oder eine Zeit des Leidens. Und mich hat die Vorbereitung zu dieser Predigt wirklich herausgefordert. Und ich glaube auch einige oder manche hier verstehen das auch als Widerspruch und haben diese Frage Gott und Leid, wie kann ein liebender Gott Leid zulassen, sich schon oft gestellt. Und ich habe mich auch im Vorhinein gefragt, was führt denn eigentlich dazu, über so ein schmerzhaftes und auch sensibles Thema zu reden? Und ob denn ein Mensch das Leid eines anderen überhaupt nachvollziehen und in der Tiefe verstehen kann? Und die Antwort darauf ist ganz klar, nee. Und vielleicht denkst du, was kann mir denn dieser Jungspund hier auf der Bühne ohne Lebenserfahrung schon von Leid und Schmerz erzählen? Weil die weiß ja gar nicht, was ich schon alles erleben musste. Und ich will dir sagen, das ist voll berechtigt. Und du hast recht mit deiner Frage. Ich kenne deinen Schmerz nicht. Und ich weiß auch nicht, mit wie vielen Schicksalsschlägen, mit Krankheit, mit Verlust und mit Leiden du schon gekämpft hast. Ich will in erster Linie heute nicht über Leid reden, sondern ich möchte von Gott erzählen und wie Gott in meinem Leben durch Leid hinweggewirkt hat. Und deswegen nochmal, öffne dein Herz. Weil ich glaube, mein Punkt bleibt in jeder Situation derselbe. Am Ende geht es nicht darum, wie viel wir durchleiden oder erleiden müssen. Und ich finde, da kann man ja auch gar kein Maß anlegen, weil das jeder Mensch anders empfindet und andere Erfahrungen hat. Aber es geht um die Haltung, die wir dabei einnehmen. Wer hat denn darin das letzte Wort? Und so komme ich auch schon zu der Frage, die ich mit euch heute besprechen möchte. Wie ist es mir möglich, in Leid, Krankheit, Schmerz und Ungerechtigkeit auf das Himmlische ausgerichtet zu bleiben. Zum Start finde ich, und auch generell, lohnt es sich immer, ins Wort Gottes zu schauen und zu suchen, was er darin sagt. Und in der Bibel finden wir eine Menge, wirklich eine Menge von Begebenheiten von Menschen, die leidvolle Zeiten durchlebt und erlebt haben. Wir lesen da von Krankheit, von Todesfällen, von Missbrauch, inneren Bedrängungen, Depressionen und Angst, um nur mal eine kleine Bandbreite zu nennen. Und die Bibel, und das finde ich das Coole, die beschönigt das Thema nicht. Und sie erklärt auch nicht alles. Eigentlich erklärt sie es sogar fast nie. Sondern sie zeigt uns, dass das Schwere, das Leid Teil des menschlichen Seins ist. Vielleicht, wenn du jetzt so an diese Frage denkst, warum denn Leid, kommt direkt einfach Hiob auf. Hiob in der Bibel, der alles verloren hat und dennoch zu Gott schaut und dennoch zu Gott zurückkommt und ihn gelobt hat. Und wir finden auch beim Apostel Paulus, der schreibt auch immer wieder so vom Pfahl im Fleisch, vielleicht hast du es auch schon mal gelesen, der ihn quält. Wir wissen es nicht, ging es da um Krankheit, ging es da um Inneres? Wir können es nicht gewiss sagen. Und ich will aber heute nicht diese beiden großen oder großes Beispiel nennen, sondern eher ein Beispiel nehmen, was man auch schnell übersehen kann. Denn diese Story oder diese Storyline in der Bibel, die geht nur über ein kurzes Kapitel. Und wir können mal gemeinsam in Apostelgeschichte 7 gehen. Und ich will euch jetzt nicht 60 Verse zumuten. Deswegen erkläre ich mal kurz den Kontext. Wir gehen schon nochmal in den Text, aber 60 sind dann noch ein bisschen viel, ne? Also, in dem Kontext, die 12 Apostel wählen 7 Diakone, die sich um praktische Aufgaben, zum Beispiel Verteilen von Lebensmitteln und was sonst noch so in einer Gemeinde an Praktischem anfällt, kümmern sollen. Und einer dieser 7 ist Stephanus. Und Stephanus ist echt ein krasser Typ. Das heißt auch an der Stelle, Stephanus verbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und Wunder. Er arbeitet also wirklich voll und ganz für den Herrn und setzt sich für die Gemeinde ein. Und es kommt dann eines Tages zu einem Streitgespräch. Er wird in ein Streitgespräch verwickelt von einer Gruppe, wo Leute Falschaussagen gegen ihn treffen und das Volk und die führenden Männer und die Gelehrten, also gefühlt alle, sind so aufgewiegelt, dass Stephanus vor den Hohen Rat, also das jüdische Gericht, treten muss. Und da hält er seine sogenannte Verteidigungsrede, in der er Gottes Wort gefühlt von Anfang bis Ende auslegt und daran das Evangelium von Christus erklärt. Und ich will doch noch jetzt ein paar Verse mit euch lesen, das ist nämlich wichtig. Die letzten Verse nämlich, weil die sind sehr bemerkenswert, finde ich. 54 bis 60, und da steht: Über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. Stephanus aber blickte erfüllt vom Heiligen Geist fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen, und sie stürzten sich auf ihn. Sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen, ihn zu steinigen. Die Zeugen, die daran beteiligt waren, legten ihre Obergewänder ab und gaben sie einem jungen Mann namens Saulus, der sie bewachen sollte. Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut: Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Was da passiert, ist schrecklich. Ich glaube, das müssen wir nicht besprechen. Es ist eine Situation, die von einem Moment gefühlt plötzlich, von einem Moment auf den anderen eskaliert und einem Menschen unschuldig das Leben kostet. Er wird falsch beschuldigt und ohne Prozess einfach gewaltsam umgebracht. Es ist wirklich reines Unrecht. Wir lesen das und wir denken, das ist nicht fair. Warum trifft es denn ihn? Der doch gerade noch von Gott geredet, gerade gepredigt, und dann wird er grausam von den Schlägen der Steine getötet. Mich nimmt diese Stelle aber auch deshalb richtig mit, weil Stephanus, während diese Steine um ihn fliegen, seinen Blick hebt und zu Gott betet. Das ist Look-up im echten Leben. In Vers 55 lesen wir: Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Er sah auf zum Himmel. Stephanus macht in der Situation genau das, was der Psalmist auch im Psalm 123 sagt: Herr, ich richte meine Augen auf dich, ich schaue zum Himmel hinauf, wo du wohnst. Und er schaut auf, und was er dort sieht, ist auch genauso krass. In 56 steht: Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Er sieht den Himmel offen. Er hat eine richtig sichtbare, eindrückliche Offenbarung von Gott. Und das ist einer von den wenigen Momenten, wo ein Mensch in der Bibel unverhüllt Gottes Thron sehen darf. Und was auch krass ist, da steht: Und ich sehe Jesus stehend zur Rechten Gottes. Jesus steht und Jesus sitzt nicht. Sonst lesen wir ganz viel: Und er sitzt zur Rechten Gottes. In dem Moment sieht er Jesus stehen. Und das ist theologisch so bedeutsam, weil es so einen Eindruck macht, als würde er zum Empfang seines Jüngers aufstehen, als würde er ihm zurufen und ihn ermutigen wollen. Und selbst unmittelbar in diesem Schmerz und in diesem Leiden, was Stephanus erlebt, schaut er nur auf Jesus. In 59 steht: Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut: Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Und ich habe mich gefragt, wie konnte er das? Wie konnte er von herabfliegenden Steinen getroffen werden, diese Schläge hinnehmen und trotzdem fest auf Gott schauen? Wie konnte er das aushalten? Ich glaube, was ihn aufrecht gehalten hat, war, dass sein Vertrauen zu Gott größer war als seine Angst vor dem Leiden und letzten Endes auch dem Sterben. Und doch ist, glaube ich, auch dieser Moment davor so entscheidend. Stephanus brauchte diesen Moment der Offenbarung von Gott, bevor die Steine ihn getroffen haben. Er musste Gottes Angesicht sehen, um diesen Schlägen der Steine gewachsen zu sein. Ich glaube, dass Gottes Unterstützung immer rechtzeitig kommt und dass wir dadurch in der Lage sind, das zu ertragen, was uns widerfährt und ihn darin sogar noch zu erkennen. Und ich dachte beim Lesen, aber auch ehrlicherweise, warum hat er sich nicht irgendwie geschützt? Warum hat er nicht seinen Kopf mit den Armen bedeckt und versucht, irgendwie da rauszukommen? Aber ich glaube, er hat seine letzte Kraftweise genutzt, indem er auf Jesus geguckt hat und in den Himmel geschaut hat. Und ich habe ja gesagt, es wird persönlich heute. Und ich möchte euch tatsächlich kurz in ein Beispiel aus meinem Leben mit hineinnehmen, wo ich Gott im Leid wirklich persönlich erleben durfte und immer noch darf. Ich wurde mit 22, ist jetzt noch nicht ganz so lange her, ich bin ja noch ein junger Hüpfer, aber ich wurde mit 22 mit Rheuma diagnostiziert. Und für die, die vielleicht nicht genau wissen, was das ist, erkläre ich es mal kurz. Rheuma ist eine Autoimmunerkrankung und das bedeutet, einfach erklärt, dass der Körper gegen sich selbst kämpft. Und im Fall vom Rheuma heißt das, dass sich im Körper Entzündungen bilden können, meistens in den Gelenken. Bei sehr vielen sind das dann Hände oder Füße, aber es kann auch alle anderen Gelenke und auch Organe betreffen. Und dadurch kommt es dann zu Bewegungseinschränkungen, zu Schmerzen und oft auch zu Folgeerkrankungen. Und durch Medikamente kann diese Erkrankung zwar eingeschränkt, aber nicht geheilt werden. Das heißt, wer eine Rheuma-Diagnose bekommt, der kriegt eine chronische Diagnose. Und viele bekommen so etwas erst im Alter. Also, dass ältere Menschen Rheuma haben, ist leider auch nicht so unhäufig. Aber wenn junge Menschen das bekommen, dann hat das oft den Ursprung von extremen Stresssituationen über ganz lange Zeiträume, denen der Körper ausgesetzt ist. Und irgendwann gibt es dann quasi keinen anderen Ausweg mehr, als dass der Körper in diesen Kampfmodus wechselt. Und das war bei mir vermutlich auch der Fall. Und bevor ich diese Diagnose bekommen habe, habe ich schon Monate an Schmerzen im ganzen Körper hinter mir gehabt. Und ich bin zu sämtlichen Ärzten gerannt, die haben mich leider nicht ernst genommen, die haben mich weggeschickt, ohne wirklich zu forschen, ohne mich wirklich zu untersuchen. Ich wurde darauf mehrfach auf Schmerzmittel einfach vertröstet und schaffte es dann trotzdem, an manchen Tagen nicht mal aus meiner Wohnung zu gehen. Mein ganzer Körper war geschwollen, ich war unfassbar müde und ich fühlte mich innerlich wie so gelähmt. Als ich dann nach Monaten die Diagnose bekommen habe, war das eine Erleichterung, weil dann wusste ich endlich, was mit mir los ist. Aber es auch war wie so ein Schlag ins Gesicht. Und ich glaube, man ist nie auf sowas vorbereitet. Aber in so einem Alter, in so einem jungen Alter mit dem Wort chronische Erkrankung konfrontiert zu sein, das haut einen erstmal aus den Socken. Von einem Tag auf den anderen war ich zu einer chronisch kranken Person geworden und das hat echt bis ins tiefste Innerste mich getroffen. Und erstmal sind Fragen über Fragen aufgeploppt. Was heißt das genau? Worauf muss ich jetzt achten? Was verändert sich? Ich war so eine junge Frau noch. Ich hatte einen Platz in meiner Gemeinde. Ich hatte einen Freundeskreis, wo ich aufblühen durfte. Ich war voller Elan, ich war voller Kraft, voller Ideen für meine Zukunft und ich hatte Pläne. Ich wollte ganz viel tun. Und mit einem Mal hat mich mein Körper von all dem zurückgehalten. Ich lag in den ersten Monaten wirklich fast den ganzen Tag nur auf der Couch, weil ich körperlich einfach so schwach war. Meine Gelenke waren schmerzhaft geschwollen und die Medikamente sind leider nicht sofort angeschlagen. Ich musste nach und nach alle Verantwortung in der Gemeinde abgeben. Das ist wie der erste Stein, der eingeschlagen ist. Ich konnte nur noch online an meinen Vorlesungen teilnehmen, habe so ganz viel von meiner Uni-Schullaufbahn einfach verpasst. Mein soziales Umfeld und meine Freundschaften haben sich nur noch auf ein Minimum beschränkt, weil ich einfach keine Kraft hatte, Freundschaften und Beziehungen zu pflegen. Unter den Schmerzen hat nicht nur mein Körper gelitten, sondern auch meine Psyche war belastet. Es hat sich beinahe so angefühlt wie so ein Traum, ganz unwirklich. Alles hat sich innerhalb kürzester Zeit völlig verändert und ich kam innerlich und äußerlich einfach gar nicht hinterher. Man checkt nicht, vor allem wenn man so jung ist, was man eigentlich wirklich Wertvolles hat, wenn man immer gesund ist, bis es dann fehlt. Und das war auch bei mir so. Ich konnte keine Spaziergänge machen, sogar zum nächsten Supermarkt. Das war überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Manchmal konnte ich 50 Meter zur nächsten Straßenecke gerade so laufen und war danach komplett erschöpft. Ich war unfassbar ausgelaugt, aber ich konnte nachts trotzdem nicht schlafen, weil ich innerlich so gestresst war. Mein Körper war müde und meine Seele war beladen. Und ich habe mich mehr als einmal gefragt, warum ich. Und an manchen Tagen hat mich diese Frage gar nicht mehr losgelassen. Das ist einfach so unfair. Und es macht das Leben, was alle anderen in meinem Alter so unbeschwert genießen konnten, so viel schwerer. Mit diesen Einschränkungen, die Diagnose mit sich bringt, wie zum Beispiel verminderte Lebenserwartung, immer wiederkehrende Schübe mit Schmerzen, eingeschränkte Ernährung, begrenzte körperliche Kraft und auch ein erhöhtes Risiko bei vielen anderen Krankheiten, das hat mich so in Angst gestürzt und in wirkliche Hoffnungslosigkeit. Und das hat mir alles entrissen, was ich hatte. Und ich habe langsam verloren die Person, die ich mal gewesen bin. Und dennoch sind für mich diese beinahe 4 Jahre, wo ich jetzt diese Diagnose bekommen habe, die schlimmsten meines Lebens und gleichzeitig auch die besten. Und vielleicht fragst du dich, was jetzt kommt, weil ich das gerade so düster ausgeschmückt habe. Wie kann ich da was Gutes draus ziehen? Aber ich glaube und ich bin davon überzeugt, im Leid, es gibt nicht nur diese eine Ebene. Und ja, emotional waren diese Jahre wirklich eine Katastrophe und geprägt mit endlos vielen Tränen, mit Angst, mit Perspektivlosigkeit und auch körperlich habe ich mich nie so schwach, nie so elend und nie so voller Schmerzen gefühlt. Und doch ist mein Geist und mein Glaube gestärkter denn je. Es ist so verrückt, wie der Teufel, der Feind, so massiv versucht hat, mir durch diese Krankheit mein Leben zu versauen und mich hoffnungslos und unsicher zu machen. Und an manchen Tagen dachte ich echt, dass er gewonnen hat, weil diese Steine einfach so geprasselt sind. Und doch ist am Ende des Tages für mich nur entscheidend, wie Gott diesen Umstand zu seiner Ehre und zu meinem Besten genutzt hat. Und ich würde euch wirklich super gerne von meiner spektakulären Heilung erzählen. Vom Feuer des Herrn, das auf mich kam. Und danach war ich rheumafrei, aber das ist nicht so. Bei mir und bei vielen anderen auch ist Heilung ein Prozess und startet manchmal erst im Inneren von uns. Aber das heißt nicht, dass ich aufhöre zu glauben, sondern dass ich glaubensvoller bete denn je. Weil ich weiß, Gott kann mich heilen. Ja, er hätte die Krankheit auch verhindern können, aber so viel habe ich in meiner begrenzten Lebenserfahrung schon von Gott erlebt. Und er hat sich mir vor allem auch in dieser Zeit von Krankheit immer wieder offenbart als derjenige, der souverän ist und der einen Plan für mich hat. Und ich hatte viele Steine rumliegen, die während der Zeit auf mich eingeprasselt sind. Aber Gott hat mir auch immer wieder Menschen zur Seite gestellt, mit denen ich das angehen durfte und wo ich Heilung erfahren durfte. Meine Eltern, meine Freunde und meine Leiter. Leid und Krankheit haben immer das Potenzial, uns im Glauben zu erschüttern. Und ich weiß, dass ich auch während dieser Jahre immer und immer wieder mit Gott gerungen und mit seiner Güte gekämpft habe. Und manchmal habe ich Gottes Hand im Vertrauen festgehalten und manchmal habe ich mich festgekrallt, weil ich wirklich mit ihm gerungen habe. Aber die Hauptsache ist, dass ich nicht losgelassen habe. Und diese Krankheit ist nach wie vor da. Aber sie schwebt nicht mehr unheilvoll und bedrückend über meinem Leben, sondern das ist Gottes Platz. Und wenn ich aufsehe, dann will ich, so wie Stephanus, zum Himmel blicken und nicht auf die Steine, die auf mich geworfen werden. Als ich vor 2 Jahren in diese Gemeinde gekommen bin, da war ich noch mittendrin in diesem ganzen Wirrwarr, was die Diagnose mit sich brachte. Und ich kann mich erinnern, dass Mara in einem unserer ersten Gespräche gesagt hat, was liegt in deiner Hand? Dieser Satz, den hat sie dann noch im Laufe der 2 Jahre 20 Mal zu mir gesagt. Aber er ist sehr entscheidend und er ist sehr prägend, vor allem in den Zeiten, wo wir Leid erleben. Und ich habe wirklich zu dieser Zeit so viel Hoffnungslosigkeit verspürt, dass ich da Mara gegenüber saß und eigentlich dachte, boah, ich habe gar nichts in der Hand. Ich habe nur diese Steine hier vor mir. Nichts ist mir von meinem alten Leben wirklich geblieben. Aber das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Ich hatte immer noch Gott in meiner Hand. Stephanus hätte Steine zurückwerfen können. Mit seiner letzten Kraft hätte er seine Angreifer verfluchen können, ihnen das Schlimmste wünschen. Doch er hat seinen Blick gehoben und er hat Gott gelobt, so wie Jesus es schon am Kreuz tat. Und ich finde, das ist das Stärkste, was ein Mensch tun kann. Für mich persönlich ist in diesen Jahren vieles klar geworden, aber vor allem eins, ich habe immer die Wahl zwischen Verbitterung und einem harten Herzen oder Vertrauen zu meinem Herrn. Und selbst wenn es hoffnungslos aussieht und es mich menschlich gesehen in Angst stürzen sollte, ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Die Frage, die ich mir stellen muss, ist, wo gucke ich dann hin? Wo sehe ich hin, wenn die Steine wirklich fliegen? Und ich wäre heute nicht hier, örtlich, aber auch persönlich gesehen, wenn Gott mich nicht getragen hätte und wenn ich mich nicht jeden Tag, manchmal auch mehrmals dazu entschieden hätte, auf Jesus zu schauen, immer wieder zu sagen, Herr, ich kann gar nichts gerade. Du musst mir heraushelfen und ich vertraue dir. Und das habe ich nicht gesagt, weil mein Glaube so stark ist oder ich so stark bin, und ganz im Gegenteil, das waren wirklich die Momente, wo gar nichts mehr ging und wo ich mich mickriger und kleiner denn je gefühlt habe. Ich hatte nichts außer meinem Jesus. Und doch gerade, weil ich weiß, dass ich mich so am Boden und so ohne Hoffnung gefühlt habe, ist das Werk Gottes umso größer in mir. Und an diesem Ort und in dieser Zeit ist mir klar geworden, ich bin so viel schwächer, als ich immer dachte, und Gott ist so viel stärker, als ich immer dachte. Ja, Halleluja. Und Gott hat wirklich was bewirkt, von dem ich dachte, was ich nie wieder haben würde. Und er hat mir langsam, aber stetig Kraft wiedergegeben, neue Perspektive, neue Hoffnung aus dem Nichts, denn ich hatte wirklich nichts zu geben. Und ich habe mich in dieser Zeit viel in die Bibel geflüchtet und Gott hat so oft durch sein Wort zu mir gesprochen mit Stellen, wo ich wusste, dass er mich nicht allein lässt. Das sind Geschichten von Menschen, die das Gleiche erlebt haben wie ich. In Klagelieder 3 schreibt der, ne, der Klagelieder geschrieben hat, Salomo? Jeremia, natürlich, das weiß ich, ich habe ja Theologie studiert. Also, darum sagte ich, meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Okay, Konzentration, Leute, ist wichtig. Meine Not ist groß, ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank. Und doch muss ich ständig daran denken und bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Und es ist gut für einen Menschen, wenn er schon früh lernt, Schweres zu tragen. Wenn Gott ihm die Last auferlegt, soll er es annehmen und nicht aufbegehren. Und so kommen wir zurück zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Wie ist es mir möglich, in Leid, Krankheit, Schmerz, Ungerechtigkeit auf das Himmlische ausgerichtet zu bleiben? So wie Stephanus das war. Und einer unserer Leitverse auch in dieser ganzen Serie ist ja auch Kolosser 1, 1 bis 2. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Ich habe für mich herausgefunden, ich denke und ich vertraue darauf, dass Gott alles in der Hand hat. Dass er mein Leben sieht und dass er es aber auch in Beziehung zu anderen Leben sieht. Und er ist gut, auch wenn meine Umstände das vielleicht gerade nicht sind. Und er lässt diese Krankheit zu, weil letztendlich führt sie zu einem Zeugnis für ihn. Und andere werden das sehen. Es geht nicht mehr in meinem Leben nur um mich, sondern es geht um mehr. Und manchmal werde ich gefragt, ob ich sauer auf Gott bin, weil er das zulässt. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht sauer auf ihn. Ich weiß, dass meine Zeit nur temporär ist. Und dass damit auch diese Krankheit nur temporär ist. Und ob ich hier oder im Himmel von Rheuma geheilt werde, das ist nicht mehr so wichtig, weil ich in Jesus alles habe, was ich brauche. Und das gilt für mich persönlich, das ist mein Zeugnis. Und ich weiß, dass meine Geschichte nur eine von vielen ist hier im Raum. Und glaub mir, ich weiß auch, dass wenn man so tief drin steckt, dass es manchmal noch viel schwerer ist, wenn jemand was von Hoffnung und von Heilung erzählen will. Aber ich weiß auch, dass Gott deinen Leidensweg sieht. Und ich glaube, dass Jesus, so wie er auch für Stephanus an Gottes rechter Seite aufgestanden ist und nicht gesessen hat, dass er aufsteht und dich anspornen will und dich ermutigen will, dich und ihn nicht aufzugeben. Weil Fakt ist, dass im Leid sich etwas Irdisches verändert hat, aber Gott ist immer noch derselbe. Wenn wir hochsehen, so wie Stephanus, dann werden wir immer Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite sehen. Und unsere Umstände verändern sich unser Leben lang, aber nicht die Umstände definieren mich, sondern Gott tut das. Und diese Diagnose damals hat definitiv etwas verändert. Aber sie hat nicht verändert, wer Gott ist. Und das ist mein Anker. Das ist meine Wahrheit und das ist auch das, was mich am Ende heute mit hoffnungsvollem Vertrauen und Herzen hier stehen lässt. Und so lebe ich in der Spannung und viele von uns auch, die sich vielleicht bis zum Ende nicht lösen wird, weil Heilung oft nicht linear ist und manchmal passiert es eben nicht auf der Ebene, wo wir es zuerst wollen. Aber ich habe wirklich von tiefstem Herzen eine viel tiefere Heilung als das Körperliche erlebt. Und davon bin ich überzeugt, wenn Gott das für mich tun kann und wenn er mich aufheben kann und mein Herz anrühren und wieder beleben kann, dann will er für dich das Gleiche tun. Und ich würde gerne beten. Vielleicht mögen wir alle mal aufstehen. Und ich kenne eure Leidensgeschichte nicht, aber Gott kennt sie. Und Gott sieht es und er hat es nicht vergessen und es ist ihm nicht egal. Und ich würde gerne wirklich heute einen Aufruf machen für die, die schweren Herzens sind. Und wirklich, ich habe vor allem so das Thema Hoffnungslosigkeit auf dem Herzen. Wenn du das Gefühl hast, es ist hoffnungslos und du weißt nicht mehr ein noch aus, dann möchte ich wirklich bitten, heute diesen Schritt zu gehen und wieder zu Jesus aufzuschauen. Und ich weiß, das ist das Allerschwerste manchmal. Aber er ist immer noch in Herrlichkeit an der rechten Seite Gottes. Und er hat immer noch die Macht und die Kraft. Und er sieht dich an. Und er ist mitten im Schmerz. Und Jesus ist der Einzige, der es wirklich versteht. Der hat es hier auf der Erde selbst erlebt. Er ist der Einzige, der es wirklich verstehen kann. Vielleicht können wir alle die Augen schließen. Und ich würde wirklich gerne für dich beten, wenn du diese Hoffnungslosigkeit auch so verspürst heute Morgen. Vielleicht nur, dass ich sehen kann, dass ich weiß, für wen ich bete. Magst du kurz deine Hand heben, dass ich weiß, für wen ich bete. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ja, Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du der Heiler bist. Und manchmal ist es so schwer, das zu sehen, weil wir schon so lange für etwas beten, weil wir schon so lange in etwas gefangen sind. Aber Herr, du bleibst der König und du bleibst der, der heilen will. Und du hast die Macht und die Kraft. Und ich bitte dich so sehr für diejenigen, die heute hier sind, die wirklich schon die Hoffnung verloren haben an mancher Stelle, Herr, dass du sie neu schenkst. Und Herr, dass du wirklich aufstehst für uns. Und uns entgegenkommst, entgegenblickst und dass wir wieder Zuversicht bekommen, neue Hoffnung fällt, Herr. Du bist derjenige, der allein das tun kann und dafür bitte ich dich. Und ich danke dir, dass du wieder Leichtigkeit schenken möchtest. Ich danke dir, dass du wieder Zuversicht, Hoffnung und Freude schenken möchtest, Perspektive in die Herzen, dass du neues Leben reinsprichst und dass du die Gewissheit wirklich bestärkst, dass du mit uns bist, Herr. Und dass all das, was wir erleiden müssen, im Hinblick auf deine Herrlichkeit und deine Gegenwart, ja, einfach viel kleiner werden. Danke, Jesus. Und ich möchte auch noch ein zweites Gebet sprechen für die, die Jesus vielleicht noch gar nicht richtig kennen und wo du jetzt denkst, boah, ich möchte ihn aber kennenlernen. Vielleicht bist du hier und du bist zum ersten Mal da oder du hast ja vor langer Zeit irgendwie Jesus dein Leben schon gegeben, aber merkst, heute ist es dran, das nochmal zu tun. Und während echt alle Augen geschlossen sind, darfst du mir auch gerne nochmal ein Handzeichen schenken, dass ich für dich beten kann. Dankeschön, Dankeschön, danke. Und vielleicht beten wir als ganze Gemeinde einfach, stellen uns mit den Leuten zusammen. Vielleicht mögt ihr mir einfach nachsprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst. Ich danke dir, dass du mich siehst und liebst. Und ich möchte heute wirklich einen Schritt auf dich zugehen und dir mein Leben neu geben. In Jesu Namen. Amen. Thank you.